Deutschlandfunk Interview.
Die nächste Institution, also die nächste Einrichtung für Europa, die Europäische Politische Gemeinschaft. Wir haben das gerade in unserem Korrespondentenbericht gehört, kurz EPG. Am Telefon ist nun Professorin Daniela Schwarzer, Europaexpertin und Direktorin der Stiftung Open Society Foundation. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
EPG, verstehen Sie, was das soll?
Ich verstehe sehr gut, was das soll. Die Europäische Union hat seit Jahren ja das Problem, wie sie das Verhältnis zu ihren Nachbarn strukturiert. Und die Erweiterungspolitik war über viele Jahrzehnte dafür das wichtigste Instrument. Und jetzt sind eigentlich viele Erweiterungsverhandlungen in den letzten Jahren bei weitem nicht so weit gekommen, wie man das erhofft hätte, was mit an der EU gelegen hat, aber auch an den Kandidatenstaaten. Und deshalb hat man andere Instrumente erfunden. Da gibt es beispielsweise die europäische Nachbarschaftspolitik und ganz besonders die östliche Partnerschaft. Wenn wir das heute nüchtern analysieren, muss man sagen, es reicht bei weitem nicht mehr aus für die neue geopolitische Lage, in der Europa ist. Mit dem Krieg Russlands in der Ukraine hat wirklich ein neues Zeitalter begonnen für Europa. Und deshalb hat Bundeskanzler Scholz auch zu Recht von Zeitenwende gesprochen. Denn was wir erleben, ist nicht nur ein Krieg, wenige Flugstunden von Berlin entfernt, sondern im Grunde eine Infragestellung der europäischen Sicherheitsordnung mit ganz, ganz vielen Auswirkungen. Nehmen wir das Thema Energie, das Thema Migration auf unserem Kontinent. Und dass man da die Staaten, die alle von den Folgen betroffen sind und alle mit Teil der Lösung sein müssen, gemeinsam an einen Tisch bringt auf Chefebene, ist eine gute Idee. Es ist, muss mehr sein als ein Club, in dem man nur ein bisschen redet. Und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie das gehen kann. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger erster Schritt.
Entwertet das nicht die Institutionen, die schon da sind? Europäisches Parlament, die Kommission, der Europäische Rat, dann der Europarat. Viele blicken da gar nicht mehr durch und fragen sich ja auch nach den Entscheidungskompetenzen und vor allen Dingen nach der Entscheidungsfindung. Wie kompliziert wird das Ganze?
Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Europäische Rat sind die Institutionen der Europäischen Union mit ihren 27 Staaten. Und die haben weiterhin ihre Aufgaben und haben vor allem was mit dem Funktionieren der EU im Inneren zu tun. Natürlich gibt es auch außenpolitische oder nachbarschaftspolitische oder erweiterungspolitische Fragen. Aber diese europäischen Institutionen haben erstmal keine Zuständigkeit für mehr als die 27 Mitglieder.
Also Sie sagen ganz klar, wenn ich da unterbrechen darf, dieses Europa, was wir jetzt haben, und zwar damit meinen wir meistens ja die Europäische Union, ist viel zu klein, um dem entgegenzutreten, was ist und was kommt.
Die Europäische Union mit 27 Staaten in ihrer heutigen Form ist schon ganz schön groß. Und die Herausforderung ist eben, im Moment wird ja mit noch viel mehr Staaten verhandelt, beziehungsweise werden die Verhandlungen irgendwann aufgenommen mit der Ukraine und auch der Republik Moldau. Die Europäische Union hat zugestimmt, dass sie Beitrittskandidatenstatus kriegen. Das heißt, die Europäische Union wird wachsen und sie muss sich dafür im Inneren reformieren. Das ist eine ganz wichtige Sache, die quasi nebenher innerhalb der EU laufen muss. Aber was wir jetzt brauchen, ist eine Form, wie man mit den Staaten, die jetzt in Prag heute zusammenkommen, im regelmäßigen strategischen Austausch steht und schon mehr machen kann, als bislang passiert. Wenn Sie jetzt die Ukraine sind oder die Republik Moldau oder Serbien, dann haben sie ein Verhältnis mit der Europäischen Union, zum Beispiel Beitrittsverhandlungen wie Serbien. Oder sie sind Teil der Nachbarschaftspolitik. Da sind sie im Verhältnis, stehen sie im Verhältnis zur Europäischen Union. Es gibt aber kein politisches Forum, wo die Chefs dieser Länder alle gemeinsam regelmäßig an einen Tisch kommen und Themen von gemeinsamem Interesse besprechen.
Aber es gibt auch
das
diese
ist das, was passiert.
Gibt es nicht diese Gespräche zwischen Brüssel und den jeweiligen Hauptstädten mit den Ländern, die nicht dabei sind? Die gibt es aber doch.
Ja, es gibt das Gespräch zwischen Brüssel und den jeweiligen Hauptstädten. Aber wo haben Sie ein Forum, wo in verschiedenen Gruppen, und das wurde in Ihrem Beitrag ja auch besprochen, dass Sie in sogenannten runden Tischen dann über bestimmte Themen reden können, wo es wirklich einen Austausch auf Augenhöhe gibt. Das ist was ganz anderes, als wenn Sie Beitrittskandidat sind und verhandeln. Das ist eine große Asymmetrie zwischen der EU und dem Kandidatenstaat. Hier geht es darum, gemeinsam über geopolitische Herausforderungen nachzudenken und hoffentlich, und das müssen wir sehen, und darum werden wir die Staats- und Regierungschefs nach dem heutigen Tag bemessen, hoffentlich Teil der Lösung zu werden. Ja? Also wirklich nach vorne zu denken und gemeinsam eine Agenda zu bestimmen, wie man beispielsweise im Thema Energiesicherheit Fortschritte machen kann.
Aber da müssten wir die zentralasiatischen Staaten auch noch mit reinnehmen. Hat das Ganze kein Ende?
Na, im Moment ist es geografisch definiert. So hat das Emmanuel Macron in der Ursprungsidee formuliert und so wurde es jetzt auch umgesetzt. Die Frage ist meiner Ansicht nach, hat man die gemeinsame politische Basis, um wirklich effektiv zusammenzuarbeiten? Und Ihr Beitrag nannte das Beispiel Teilnahme oder Unterstützung von Sanktionen gegenüber Russland. Meiner Ansicht nach hat man natürlich schon mal einen Vorteil, wenn man überhaupt mal gemeinsam miteinander redet. Aber wenn man jetzt Politiken umsetzen will, die die Sicherheit Europas nach vorne bringen, die die europäische Energiesicherheit stärken, die vielleicht auch was machen im Bereich der grenzüberschreitenden Infrastrukturentwicklung und die Resilienz zu stärken, weil wir wissen ja, dass wir von Russland permanent hybrid angegriffen werden. Wenn das gelingen soll, dann muss man geopolitisch in einem Feld sein. Dann kann man also nicht sagen, wir haben ein paar Russland-Freunde dabei und wir haben ein paar, die es nicht sind. Das ist eine ganz wichtige Frage.
Aber das ist ja so, Frau Schwarz, das ist doch so.
Ja, genau. Es ist ja auch ein Auftakttreffen. Und die Frage ist eben, kommen aus diesem Auftakttreffen konkrete politische Initiativen raus, die dann eben nicht mehr so offen sind, sondern ganz konkret sagen, unser Ziel ist es gemeinsam beispielsweise die Energieversorgung in Osteuropa zu stärken und unabhängiger von Russland zu machen.
Wenn ich da nochmal reingehen darf, Sie haben ja selbst gesagt, die 27 sind im Grunde für einen effektiven politischen Entscheidungsprozess jetzt auch schon nicht innerhalb der Europäischen Union in der Lage. Wegen divergierender Interessen, wegen völlig anderer Ansichten, wie Europa funktionieren soll, was Europa darf, selbst bei der Ukraine, selbst bei Russland, divergieren diese Staaten ja auseinander, driften auseinander. Nehmen wir das Beispiel Ungarn. Jetzt wird das Ganze noch komplizierter, sagen die Kritiker. Wäre es nicht viel, viel sinnvoller, dass die Staaten, die materiell, finanziell und politisch entscheidend sind, dass die miteinander zusammenarbeiten?
Bleiben wir erst kurz bei der Europäischen Union. Sie haben recht, dass innerhalb der Europäischen Union es immer schwieriger geworden ist, in den letzten Monaten einen Konsens über die Russland-Sanktionen zu bekommen. Es hat immer wieder geklappt. Das ist, glaube ich, die wichtige Nachricht und das wird weiterhin sehr viel Arbeit sein. Das ist wichtig, denn die Europäische Union hat gemeinsam einfach wirklich relevantes politisches Gewicht und wirtschaftliches Gewicht. Deshalb sollte das unbedingt fortgesetzt werden. So, und jetzt die Frage, sollte man das in kleineren Grüppchen machen, nur Koalitionen der Willigen und wie sollen die aufgestellt werden? Meiner Ansicht nach müssen wir in der Europäischen Union dafür sorgen, dass die Entscheidungsfähigkeit erhöht wird. Deshalb habe ich vorhin angesprochen, wenn die Europäische Union sich erweitert, muss vorher sichergestellt werden, dass sich die Entscheidungsmechanismen verändern, weil im Moment jedes Land in vielen kritischen Bereichen, so klein es sein mag, eine Vetomacht sein kann. Und das ist schon bei 27 schwierig, wie besprochen. Ja. Es wird noch schwieriger, wenn wir dabei sind. Und jetzt die Frage,
Ganz kurz, also das haben viele von uns in den 80er Jahren schon im Studium studiert und gelernt, dass das nicht gut ist. Und es ist immer noch so.
Das ist richtig, aber wir erleben im Moment wirklich eine völlig neue Lage, wo der Druck auf die Europäische Union so groß wird, dass versucht wird, neue Wege zu gehen. Und eine Idee, die auch mit der europäischen politischen Gemeinschaft verbunden wird, und das ist jetzt ein wirklich sehr innovativer Gedanke, der aber auch von einigen in der Politik geteilt wird, ist, vielleicht schaffen wir es ja da, mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden, wo wir es in anderen Zirkeln, wie beispielsweise der EU-27, im Moment nicht schaffen, weil man dazu sehr langwierig Verträge reformieren müsste. Ich glaube, wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass wir vor sehr, sehr großen politischen Herausforderungen stehen. Wir haben einen sehr soliden Kern, das ist die Europäische Union mit ihren 27 Staaten und den Institutionen, den soll man nicht schwächen. Aber um den Herausforderungen gerecht zu werden, müssen wir breiter denken, geografisch, und wir müssen innovativer denken, wie Entscheidungsfähigkeit hergestellt werden kann. Deshalb glaube ich, ist die Zukunft nicht immer wieder 44 Staaten zusammenzubringen, sondern genau zu gucken, wo sind denn genau die Interessenskoalitionen in diesem Kreis und können die sich gemeinsam einigen, voranzugehen und das dann eben mit neuen Entscheidungsmechanismen und möglicherweise mit einer größeren Ambition gemeinsam zu tun.
Noch 20 Sekunden. Ich möchte Sie das trotzdem am Ende fragen, aus der nationalen Perspektive gefragt. Wenn Sie sagen, keine Einstimmigkeiten mehr, Mehrheitsprinzip, wären Sie ganz klar auch gewillt dazu, das zu akzeptieren, dass ein ganz großes, entscheidendes Land, Deutschland, einfach überstimmt wird und dann sich im Grunde fügen muss?
Wir brauchen das in mehr Politikfeldern. Es gibt es ja heute schon, dass es qualifizierte Mehrheitsentscheidungen gibt. Und in einigen Bereichen stagniert die Integration deshalb, weil wir das eben nicht haben. Und im Moment ärgert sich, glaube ich, Deutschland öfter darüber, dass andere blockieren, als dass es selber Schaden nehmen würde, wenn gegen es entschieden wird. Vor Abstimmungen liegen immer sehr, sehr lange Verhandlungen. Und da kann Deutschland mit seinem Gewicht sehr, sehr viel auch in seinem Sinne immer beeinflussen.
Also Deutschland soll auch überstimmt werden können.
Deutschland setzt sich, das tut die Bundesregierung jetzt schon, für mehr qualifizierte Mehrheitsentscheidungen ein und ich finde das richtig.
Professorin Daniela Schwarzer bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk, Europa-Expertin und Direktorin der Stiftung des Thinktanks Open Society Foundation. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Ich danke Ihnen.
Noch einen schönen Tag.
Tschüss.